Hier ist Big Post Game und dieser Podcast wird präsentiert von Tissot, der Schweizer Uhrenmarke für alle Basketballfans. Als Partner der FIBA und offizieller NBA-Zeitnehmer ist Basketball für Tissot mehr als nur Sport, vom Tip-Off bis zur Crunch-Time, sondern Lifestyle. Die sportliche Kollektion mit eigenen NBA-Uhren spiegelt das perfekt wider. Schaut mal rein unter www.tissotwatches.com. Und jetzt geht's los. Hier ist Postgame. Einen wunderschönen guten Tag an alle da draußen und auch einen wunderschönen guten Tag an dich, Robert. Wie geht's?
Servus, Stacki. Alles bestens.
Wunderbar. Sportliches Wochenende gehabt?
Ja, gab ja wieder viel Basketball zu gucken. Von daher, ja, der Dezember ist eh ein Wahnsinnsmonat, was Basketball angeht. Wir haben ja im Vorlauf kurz schon den Spielplan mal überflogen, was uns bis Weihnachten und um Weihnachten noch alles erwartet. Ich glaube, der Diskussionsstoff geht nicht aus.
Auf jeden Fall. Wir werden auch weiterhin für euch dranbleiben. Das Ganze hier, wie ihr es kennt, immer wieder aufs Neue aufarbeiten. An jedem Montag sind wir für euch da. Kurzes Dankeschön vor allem geht raus an alle Hörerinnen, die uns auf Platz 1 in den Podcast-Charts beim Thema Basketball hochgehört haben. Deutschsprachige Basketball-Podcasts, Postgame auf Nummer 1. Überragend. Vielen Dank da an jeden Einzelnen, der uns da immer wieder hört. Vielen Dank auch für eure ganzen Zuschriften, die wir immer wieder bekommen. Das freut mich immer sehr. Ich versuche da auch auf alles zu antworten und auch Themenvorschläge, die da von euch kommen, versuchen wir hier natürlich mit einzubinden. Heute übrigens in unserer Tissot Overtime haben wir genau so einen Themenvorschlag von einem Leser bzw. einem Hörer dieses Podcasts hier. Ziemlich coole Geschichte. Kurzer Ausblick auf die jetzt folgende ungefähr Stunde werden wir wahrscheinlich brauchen. Werden wir wahrscheinlich haben. Wir sprechen erstmal natürlich über das Topspiel Alba gegen Bayern, werden dann intensiver auf den MBC eingehen, auch über Ratio Farm Ulm. Da haben wir heute zwei Gäste im Podcast, mit denen wir dort die Situation genauer beleuchten wollen. Dann kennt ihr den Two-Minute-Drill, der kommt dann natürlich danach. Die Starting Five des Spieltages und dann am Schluss noch Big Preview vielleicht. Da werden wir auf jeden Fall noch kurz drüber sprechen, genauso wie über die Tissot Overtime. Und ja, dann sind wir auch schon am Ende. Also, kurzer Abriss von dieser Sendung und ich würde sagen, Robert, directo mio rein ins Kurzzeit-Live-Spiel Alba Berlin gegen den FC Bayern Basketball. Die Münchner gewinnen in Berlin. Wie hast du das Spiel gesehen?
Ja, die Bayern gewinnen am Ende relativ ungefährdet 80-73. Es war mit Ausnahme des ersten Viertels, ich glaube, eher ein Spiel, wie es der FC Bayern Basketball haben will gegen Alba Berlin. Es war eher der Bayern Basketball, sehr fokussiert eben auf das Ausnutzen der Mismatches, bedacht darauf, wenig Fehler zu machen, Alba wenig Transition zu geben. Von daher war es letztlich ein verdienter Sieg der Bayern. Klar, die Situation war für beide Teams relativ schwierig. Beide kommen aus schweren Euroleague-Spielen. Die Bayern haben das Spiel gegen Efes in den Knochen, war immerhin ein Heimspiel. Alba musste in Athen bei Panathinaikos eine Niederlage einstecken. Dazu Verletzungssorgen, aber ich glaube, das werden wir jetzt mal sukzessive aufarbeiten.
Genau, sprechen wir am Anfang am besten über den deutschen Meister Alba Berlin. Die haben auf Luke Sigma unter anderem verzichten müssen. Ich glaube, das war die größte Schwächung, die Alba überhaupt hatte. Auch Chris Komaci hat ja gefehlt, aber bei Sigma bin ich mir ziemlich sicher, dass das eigentlich so der absolute Schlüsselspieler für die Berliner ist, auch wenn das Team über den Teambasketball kommt, über die Breite kommt. Allein zu wissen, dass Luke Sigma nicht mit dabei ist, das tut einem Team wie Alba richtig weh.
Das hat man extrem gesehen, wie es dem Team schmerzt. Alba kommt, wie du sagst, über das Kollektiv, aber man hat eben beim Spiel gegen die Bayern gesehen, dass Sigma als Dreh- und Angelpunkt defensiv wie offensiv einfach gefehlt hat. Er ist in diesem Kollektiv mit Abstand der wichtigste Spieler und er ist in diesem Szenario für Alba nicht zu ersetzen. Da fehlt es ein bisschen an der Qualität vielleicht der anderen Importspieler, das aufzufangen. Alba kommt über die Breite im Kader, das werden wir vielleicht auch noch thematisieren, wenn wir bei den deutschen Spots sind. Aber Sigma hat ganz klar gefehlt, vor allem als Passstation am Highpost auf der großen Position. Das war wirklich ein Manko der Berliner in diesem Spiel.
Ja, Maodolo ist vorangegangen, fand ich auch ganz gut. Aus meiner Sicht hätte er sogar noch mehr Initiative übernehmen können, noch mehr Scorer, noch mehr Killerinstinkt, vor allem dann in der Schlussphase haben können.
Ja, in der Schlussphase, ich erinnere mich an eine Szene, da hätte er eben, ich glaube, es war noch einem Switch gegen Augustin Rubit, den Korb attackieren können, vielleicht sogar müssen. Er hat sich dann doch für den Pass entschieden und so die Verantwortung ein bisschen abgegeben. Ich will jetzt nicht sagen, dass Maodolo generell zu wenig Verantwortung übernommen hat. Er hat sehr bedacht gescored, kaum Fehler gemacht im Spielaufbau und auch in seinem Scoring. Nicht nur ein Fehlwurf, jeweils aus der Zweier- und aus der Dreier-Distanz, also wirklich sehr effektiv gespielt. Aber vielleicht hätte es da in den entscheidenden Momenten noch mehr Initiative von ihm bedurft, weil er eben durch seine individuellen Fähigkeiten, durch seine starke Ballhandling, durch seine Schnelligkeit eben nach den Switches oft in der Lage war, Nadelstiche zu setzen.
Ja, vor allem, wenn du, wenn dir ein Spieler wie Sigma fehlt und da werden dann ja auch Würfe frei und du erwischst so einen guten Tag, hat immerhin 7 von 9 aus dem Feld geworfen, also fast 80% Trefferquote, dann darf man da von mir aus sehr gerne auch mal den ein oder anderen Wurf mehr nehmen und es dann versuchen, noch einen Hauch mehr zu erzwingen in dem Fall. Ja, ansonsten, wie hast du Alba insgesamt gesehen? Waren sie wie wollen wir es sagen? Bei welcher Prozentzahl von ihrem Maximum hast du sie gesehen, wenn wir mal das Spiel gegen Mailand neulich als Maximum nehmen? Bei wie viel Prozent hast du sie ungefähr gesehen? Wo sind sie hingekommen aus deiner Sicht?
Puh, das ist schwer zu beurteilen. Ich glaube, die Bayern haben einen ganz guten Plan entwickelt, wie sie Alba spielen müssen in dieser Saison. Das hat man im ersten Spiel in der Euroleague schon gesehen, als die Bayern ebenfalls gewonnen haben. Die Spiele waren vom Verlauf her sehr, sehr ähnlich, meiner Ansicht nach. Jetzt wieder, die Bayern haben es den Berlinern sehr, sehr schwer gemacht, ihre Mismatches unterm Korb auszuspielen. Nach den Switches stand ganz oft ein Ben Lammers beispielsweise gegen den kleineren Spieler wie Ognjen Jaramas. Aber die Berliner haben es nicht geschafft, auch aufgrund der Defense der Bayern, den Center gut in Szene zu setzen. Da haben die Passwinkel nicht gestimmt, da war der Ball auf dem Flügel oft zu mittig, dass man einfach den Ball nicht gut in den Low Post bekam. Das war gut verteidigt von den Bayern und somit haben sie den Berlinern ein ganz wichtiges Element in ihrem Spiel eben weggenommen. Wie schon im Euroleague-Duell auch und daher haben sie es relativ souverän zu Ende gespielt und Alba hatte nicht so die Optionen im Angriff, das wirkte für mich ein bisschen, ich will nicht sagen planlos, aber ein bisschen ideenlos, was sie hätten noch machen sollen, um dann wirklich das Ruder rumzureißen.
Ja, bin ich bei dir. Die Albatrosse sind nicht an ihr Maximum gekommen. Das wollte ich auch mit der Frage vorhin schon implizieren. Auch zum Beispiel ein Spieler wie Marcus Eriksson trifft gar nicht von außen. 0 von 3 hat er geschossen. Als streaky Shooter ist das natürlich schwer. Der kann die Mannschaft wirklich tragen, aber wenn sie sich dann auf ihn verlässt, dann muss halt auch mal beim Shooter der gute Tag dann gegen Bayern sein und der war halt leider gar nicht gegen Bayern. Insgesamt finde ich, kann man auch an der Trefferquote ganz gut ablesen, dass es ein Spiel auf gutem Niveau war, aber dass die Defense der Bayern vielleicht ein Hauch besser war als die von den Berlinern. Und entsprechend am Schluss treffen die Berliner 36% Dreier, auch das ist ein ordentlicher Wert, aber 48% Dreier, wie sie der FC Bayern getroffen hat, sind dann natürlich nochmal eine andere Hausnummer aus meiner Sicht.
Ja, ganz klar. Und ich glaube, die Defense, die du ansprichst, das spiegelt sich auch wieder in der Kadernummerierung. Nominierung, jetzt sage ich wieder Nummerierung, das hatten wir letzte Woche auch schon. Nominierung von Andrea Trinchieri. Er hat auf Corey Walden verzichtet, seinen potenziellen Starting Point Guard, zugunsten von Ognjen Jaramas, der gegen Efes schon ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht hat, defensiv wie offensiv, aber vor allem in der Defensive gegen Shane Larkin und Vasilije Micic. Und jetzt eben wieder im Duo mit Nick Weiler-Babb gegen die Berliner Guards wirklich ganz, ganz stark agiert hat. Also, dass Nick Weiler-Babb meiner Ansicht nach ein Top-3-Guard-Verteidiger in Europa ist, steht außer Frage. Aber Ognjen Jaramas ist eben da auch, in Bayern würde man sagen, ein Wadelbeißer. Der steht den anderen auf den Füßen. Und das war, glaube ich, ein ganz cleverer Schachzug von Andrea Trinchieri, eben zu versuchen, Marcus Eriksson rauszunehmen, Jalen Smith rauszunehmen, Maodolo so gut es geht zu kontrollieren. Und der Plan ist vor allem defensiv wirklich aufgegangen.
Ja, bei den Berlinern ist es auch häufig so, ich finde, wenn die wenn das funktioniert, wenn es flutscht, wenn diese Maschine geölt ist, dann können die jeder Mannschaft 100 Punkte reinschroten. Überhaupt kein Problem. Wenn da aber mal so ein bisschen Sand ins Getriebe kommt, dann haben die Berliner es schwer, da sich wieder rauszukämpfen, rauszufighten. Das ist eher dieser schöne, dieser filigrane Stil, Basketball zu spielen. Und bei den Bayern, das haben wir auch in der Euroleague jetzt wieder zuletzt bei den Spielen gesehen, da ist sehr viel Arbeit drin. Das ist nicht schön anzuschauen. Das ist überhaupt nicht schön anzuschauen. Auch teamtechnisch vielleicht nicht ganz so zusammengreifend, in ein Rädchen ins andere greifend wie bei den Berlinern. Aber bei den Münchnern ist es unheimlich schwer, diesen Sand da ins Getriebe zu streuen. Denn selbst wenn da Probleme, Komplikationen während eines Spieles auftreten, dann arbeiten die das irgendwie weg. Kommt mir vor wie so ein Schaufelradbagger, der einfach weitermacht, egal ob da jetzt ein Stein kommt oder Sand, der leicht wegzugraben ist. Und das ist bei den Berlinern, finde ich, oder das ist aktuell der große Unterschied zwischen den Berlinern und den Münchnern. Bei Berlin, wenn es läuft, läuft es richtig. Wenn es nicht läuft, dann strugglen die auch mal und kommen da aus diesen Phasen auch relativ schwer wieder raus. Und bei den Bayern, da sieht es eigentlich nie so richtig sexy aus, was die machen. Und trotzdem, durch ihren harten arbeitenden Stil, erarbeiten sie sich dann eben diese Siege, wie jetzt gegen Alba auch.
Ja, sie erarbeiten sich, es ist viel Arbeit dabei. Es sieht auch wie Arbeit aus. Ich glaube, es ist auch harte Arbeit. Aber man muss sagen, was sich in den letzten Wochen bei den Bayern schon entwickelt, ist dieses ganz gezielte Ausnutzen der Schwachstellen der Gegner. Also da ist wirklich ein ganz, ganz konkreter Plan dahinter. Und ich finde, das Spiel gegen Efes unter der Woche war ein sehr, sehr gutes Beispiel. Da haben die Bayern ganz abgeklärt gespielt und sie haben genau das umgesetzt, was Andrea Trinchieri von ihnen wollte. Und man darf nicht vergessen, sie haben mit Anadolu Efes, den amtierenden Champion, letztlich über 40 Minuten kontrolliert. Das ist schon eine Qualität. Das ist nicht dieser flowige Basketball, den du angesprochen hast, den Berlin spielt. Wenn es läuft, dann schießen die Mailand aus der Halle. Das sind die Bayern nicht. Aber sie haben eben eine ganz, ganz extreme Qualität im Ausnutzen einzelner Mismatches einzelner Situationen, wo sie sich für sich Vorteile kreieren können. Da ist ein Deshaun Thomas, der jetzt gegen Alba gar nicht gespielt hat, zum Beispiel prädestiniert, so ein bulliger Typ auf dem Flügel. Gibt's ganz selten in der Liga, ganz schwer zu verteidigen für den gegnerischen Flügelspieler, weil der eben alles kann. Der kann sich aufposten, der kann den Dreier werfen. Wladimir Lucic, ganz ähnlich, der kann auch irgendwie alles. Und das sind dann die Stärken der Bayern, sehr ausgelegt auch auf die individuellen Qualitäten der Spieler, ohne Frage. Aber das greift momentan immer besser in sich. Und daher kommt es auch nicht von ungefähr, dass die Bayern in Europa von den letzten 10 Spielen 7 gewonnen haben. Also da ist schon ein bisschen jetzt der Fluss da, den man sich erhofft.
Lass uns noch einen kurzen Ausblick geben. Was bedeutet dieser Sieg von den Münchnern in Berlin? Sie haben in der Euroleague gewonnen, in der Liga jetzt auch gewonnen. Sind die Bayern gerade besser als die Berliner und was heißt das für den weiteren Saisonverlauf dieses Spiel jetzt?
Ob sie jetzt besser sind oder nicht, das ist schwer zu prognostizieren. In den beiden Spielen, die jetzt stattgefunden haben, Euroleague und jetzt am Sonntag das BBL-Spiel, waren sie besser. Beide Teams aber in beiden Spielen etwas dezimiert. Man darf ja nicht vergessen, dass die Bayern eben auf Walden und Thomas verzichtet haben als überzählige Ausländer. Dazu ein Darren Hilliard, verletzter aktuelle Topscorer, Paul Zipser und Leon Radosevic, zwei deutsche Stützen, ebenfalls noch nicht dabei. Das Spiel bedeutet erstmal, ein Prestigeerfolg für die Bayern. In Berlin zu gewinnen ist immer ein Statement. Aber obwohl wir jetzt noch relativ früh in der Saison sind, Mitte Dezember, finde ich, hat es schon eine gewichtige Bedeutung, weil die Bayern jetzt einfach zwei Siege plus direkter Vergleich vor Alba liegen. Und das ist im Hinblick auf das Ende der Saison, wo es vielleicht darum geht, nicht unbedingt Erster zu werden in der Hauptrunde, aber eben vor Alba abzuschneiden, um in einer potenziellen Playoff-Serie auch Heimrecht zu haben, ganz, ganz entscheidend, weil ich glaube, die Teams werden sich beide noch steigern im Verlauf der Saison. Sie werden im Frühjahr sicherlich anders aussehen, als sie es heute tun. Und da kann Heimrecht in einer potenziellen Playoff-Serie schon ganz schön ins Gewicht fallen.
Also, es war ein erwartet gutes Spiel, hat richtig Spaß gemacht zuzuschauen. Die Bayern gewinnen am Schluss mit 80-73 gegen Alba Berlin. So, Robert, dann würde ich sagen, wir gehen mal über zum nächsten Spiel und wollen da auf die Partie zwischen der BG Göttingen und dem Syntanix MBC eingehen. Und da haben wir natürlich unseren Ostexperten, der war ja hier schon mal bei uns im Podcast, Daniel George, nämlich in der Vorbereitung dieser Saison. Da haben wir schon mit ihm gesprochen und jetzt rufen wir ihn einfach mal an, würde ich sagen, und fragen mal, was da los ist beim MBC. Das 6. Spiel in Folge verloren.
Der beste deutsche Basketball-Podcast ruft an.
Beim besten Ostexperten, Basketball-Ostexperten.
Beim Einzigen.
Beim Einzigen, ja. Und damit beim Besten.
Eben.
Ja, ich grüße euch.
Daniel, wie geht's dir? Alles bestens?
Gut, alles bestens. Viel los im Osten, im Basketball-Osten.
Ja, vor allem viel los mit Niederlagen aktuell beim MBC. Die 6. Niederlage in Folge gegen Göttingen eingefahren. Was ist da gerade los beim MBC? Kann man das so allgemein fragen?
Nee, also fragen kannst du, aber eine wirklich gute Antwort kann ich hier nicht geben. Also man muss sich natürlich ein bisschen den Spielplan angucken, dass man da schaut, dass sie gegen Ludwigsburg verloren haben, gegen Alba, gegen Bayern München. Die Spiele kann man verlieren als MBC. Das ist, glaube ich, vorher klar gewesen, dass da alles andere als eine Niederlage eine fette Überraschung gewesen wäre. Aber dann hast du halt so Leistungen dabei gehabt, wie die gegen Bayreuth, und die haben schon extrem viele Fragen aufgeworfen. Also vor, gerade nochmal geschaut, 68-100, und wie der MBC da gespielt hat, also da gab es danach auch deutliche Worte von Martin Geifer zum Beispiel, dem Geschäftsführer, der gesagt hat, das ist peinlich, da schämen wir uns als Verein für, so können wir nicht auftreten. Und ich glaube, das hat irgendwie viel schwerer gewogen als diese 6 Niederlagen, weil wenn wir ehrlich sind, als MBC bist du es auch gewohnt, mal 5, 6, vielleicht auch 7 Spiele am Stück zu verlieren, aber diese Art und Weise, die hat dann schon irgendwie nachgewirkt, ja.
Jetzt hat der MBC ja auch sich verstärkt auf verschiedenen Positionen, unter anderem mit Kostja Muschidi. Das war ein bisschen überraschend. Robert hat das Ganze, glaube ich, geleakt, soweit ich weiß, oder zumindest mal als Erster vermeldet. Oder du, Daniel, ich weiß nicht, einer von unseren Big-Jungs war es auf jeden Fall. Der da die.
Das war der Robert. Ehre, wem Ehre gebührt.
Ja, vielen Dank dafür. Vielleicht noch kurz als kurzer Einwurf. Wir hätten natürlich Kostja Muschidi auch gerne gesprochen. Beim MBC aktuell die Lage einfach ein bisschen angespannt mit diesen 6 Niederlagen in Folge. Daher hat man von Vereinsseite noch ein bisschen um Geduld gebeten. Man will erst mal wieder den ein oder anderen Sieg einfahren. Und dann dürfen wir, glaube ich, Kostja Muschidi auch mal bei uns im Podcast begrüßen. Aber dazu braucht es erstmal wieder einen Sieg. Gegen Göttingen, es hätte fast gelangt. Kostja Muschidi war so ein bisschen was wie der traurige Held am Ende des Spiels.
Ja, absolut. Also ich meine, in den letzten 10 spielt er noch den richtig schönen Pass auf Nikola Rebic, und der den reinmacht, dann ist der Jubel da groß. Und auch vorher ist wirklich eine tragische Geschichte ein bisschen gewesen. Man hat ihm das auch nach dem Spiel angemerkt, ja, dass er schon sehr frustriert war und auch sehr fertig war, dass ihn das irgendwie mitgenommen hat. Also erst bringt er den MBC in Führung, 90-89, dann macht er hinten ein dummes Foul, wie er selber gesagt hat, dann nochmal der Pass. Also das war schon ein aufwühlender Abend für ihn.
Ja, dann lass uns doch gleich mal kurz noch bei Kostja Muschidi bleiben, bevor wir dann nochmal ein bisschen auf das Spiel und auf die aktuelle Situation beim MBC eingehen. Du hast unter der Woche, glaube ich, mit ihm gesprochen für die nächste Ausgabe in Big. Ist richtig, oder?
Genau. Genau, ich war in Weißenfels und habe mich tatsächlich sehr lange mit ihm unterhalten. Also er hat sich gut Zeit genommen, wir haben eine Stunde gesprochen, es gab auch tatsächlich viel zu besprechen. Also die Geschichten kennt ja im Basketball Deutschland so ein bisschen jeder. Er war ein Jahr weg oder fast ein ganzes Jahr lang, hat im Sommer nur ein bisschen 3x3 gespielt beim Stamm, ist deutscher Meister geworden, war dann wieder so ein bisschen auf der Bühne, aber dann auch wieder verschwunden, als diese Streetball-Zeit vorbei war, und jetzt ist er auf einmal bei MBC aufgetaucht, was du schon gesagt hast, war für viele eine große Überraschung. Und da haben wir uns sehr ausführlich drüber unterhalten, und er hat da, weil er bestimmt gleich fragt, was mein Eindruck ist, hat er sehr, sehr reflektiert gewirkt, sehr geläutert, will ich sagen, hat über viele Fehler gesprochen, die er in der Vergangenheit gemacht hat, und ganz früh angefangen bei diesen Fehlern. Ich muss aber dazu sagen, ich habe die zum ersten Mal kennengelernt in dem Gespräch, deswegen habe ich mich, oder tue ich mich immer noch ein bisschen schwer, das natürlich einzuordnen, weil ich mir im Vorfeld ein paar Interviews mit ihm angeschaut habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei den Interviews, die ich da gesehen habe, das war, glaube ich, die BBTV 2017, 18 und noch ein weiteres, ein schriftliches, als er nach Braunschweig gekommen ist, da war das genauso. Also da hatte ich auch diesen Eindruck, dass da ein sehr reflektierter junger Mann sitzt, beziehungsweise gesprochen hat, der eingesehen hat, dass er Fehler gemacht hat und das besser machen will, der es dann aber danach trotzdem wieder nicht geschafft hat, was ja so ein bisschen die tragische Geschichte von ihnen in den letzten Jahren war. Aber diesmal im persönlichen Gespräch, muss ich sagen, hatte ich vielleicht noch ein bisschen mehr den Eindruck, dass er diesmal geläutert ist und dass er verstanden hat. Vielleicht wird es auch der Titel der Geschichte des Interviews in der nächsten Ausgabe, dass das jetzt die letzte Chance für ihn ist.
Ist es tatsächlich aus deiner Sicht die letzte Chance?
Die Frage ist, wofür die letzte Chance? Also er hat es auch differenziert, also für sein großes Ziel, was er immer noch hat. Er will es immer noch in die NBA schaffen und er glaubt auch immer noch, dass er das Talent dafür hat, es in die NBA zu schaffen. Ist das die letzte Chance? Das sagt er selber und das glaube ich auch. Also wenn er jetzt beim NBC dann nicht performt und da, was jetzt performt, einfach mal schafft, eine ganze Saison oder jetzt zumindest erstmal eine halbe Saison durchzuspielen, ohne irgendwelche Probleme, ohne irgendwelche disziplinarischen Geschichten, die da irgendwie falsch laufen, abseits des Parketts, und wirklich seine sportliche Leistung bringt, die er ja auch in Braunschweig gebracht hat. Ja, wenn er das nicht schafft, dann glaube ich, kann er den Traum wirklich langsam abhaken mit 23. Also dafür ist es definitiv die letzte Chance. Wenn wir jetzt von der Bundesliga-Karriere sprechen, dann ja, weiß ich nicht, ob es die letzte Chance ist. Aber er hat auch gesagt, es war jetzt nach dieser ganzen Braunschweig-Geschichte schon echt schwer, einen Verein zu finden. Also es war kein Interesse mehr da. Er stand so ein bisschen allein da. Es war auch wirklich eine schwere Situation für ihn. Hat aber auch gesagt, das ist der Preis, den ich bezahlen musste für die Fehler, die ich gemacht habe. Und daher auch da wieder sehr, sehr reflektiert, der Eindruck, den er auf mich gemacht hat. Aber er hat jetzt schon gesagt, es gab kaum Interesse. Der MBC war so ein bisschen der einzige Verein, der jetzt gesagt hat, okay, wir geben dir noch eine Chance, wir sehen so auch die menschliche Komponente. Und das fand ich auch ganz bemerkenswert. Und Martin Geisler hat ja bei Magenta Sport nach seinem Debüt gegen Bayern oder in der Halbzeit, glaube ich, gesagt, oder richtig ein flammendes Plädoyer dafür gehalten, ihn nicht zu verurteilen und ihm nochmal eine Chance zu geben, was ich schon erstaunlich fand, weil er hätte auch erstmal sagen können, okay, wir gucken uns das an, spielt so ein bisschen auf Probe. Er hat sich wirklich fast schon wie so eine Vaterfigur, muss ich sagen, habe ich das wahrgenommen. Und Costa hat es auch so wahrgenommen, hat er mir erzählt, vor ihn gestellt und hat er wirklich für ihn gesprochen. Und ich glaube, dass das auch eine ganz entscheidende Personalie war, warum Costa überhaupt nach Weißenfels gekommen ist. Hat er auch selber gesagt, dass Martin Geisler schon in den letzten Jahren immer mal wieder bei ihm angefragt hat, immer mal wieder hatten die beiden Kontakt. Dass das wirklich so eine Person ist, ohne die er, das hat er mir erzählt, jetzt gar nicht im Weißenfels wäre. Also wenn es Martin Geisler nicht gäbe und wenn der sich nicht so um ihn bemüht hätte und ihm das Gefühl gegeben hätte, so, du kannst mir vertrauen, wir geben dir ein Umfeld, wo du dich nur auf Basketball konzentrieren kannst, wäre er jetzt nicht im Weißenfels. Weil es ja auch wirklich irgendwie krass ist, wenn man sich das mal vor Augen führt, vor 4 Jahren war er beim Nike Hoops Summit in Portland und hat 14 Punkte gemacht für Topscorer. Die NBA war irgendwie gefühlt ein paar Schritte weg und 4 Jahre später sitzt er in Weißenfels. Also nicht despektierlich gegenüber Weißenfels, aber das sind ja schon irgendwie Welten. Und das zu verarbeiten, das ist schon auch, glaube ich, schwer für so einen jungen Menschen.
Was waren das genau für Fehler? Man hat ja immer hier und da mal was gelesen, aber es kam irgendwie nie so richtig die Bestätigung mit. Hat er da auch über konkrete Fehler gesprochen, was da die Fehler waren, warum es in Braunschweig am Schluss nicht geklappt hat?
Ja, müsst ihr euch auch gedulden, bis die nächste Big kommt. Nee, nicht als ein Podcast.
Sehr gut, Daniel. Sehr gut.
Ja, okay.
Aber ich kann sagen, er hat relativ offen drüber gesprochen. Er wollte nicht alles erzählen, er wollte nicht komplett ins Detail gehen, aber es waren ein paar Geschichten beziehungsweise ein paar Sachen, die er angerissen hat, wo man sich auf jeden Fall denken kann, was er meint, beziehungsweise hat er schon aus meiner Sicht sehr offen darüber gesprochen.
Sehr gut, dann sind wir da auf
jeden
Fall.
Das ist ja auch kein Geheimnis, vielleicht kann ich kurz nochmal zumindest anreißen, das hat er, glaube ich, auch schon mal erzählt gehabt, dass zum Beispiel in Belgrad das Nachtleben durchaus ein Problem war und sein Umfeld war ein Problem, seine Prioritäten, die er gesetzt hat. Da hat er auch noch ein paar schöne Beispiele genannt im Gespräch.
Super, wir freuen uns auf jeden Fall da auf den Text über Kostja Muschidi. Die haben dann vielleicht ihn auch im nächsten Jahr oder so bei uns hier im Podcast. Aber lass uns nochmal kurz über den MBC an sich sprechen. Die sportliche Leitung hat ja jetzt auch personelles Thema. Im Spiel gegen Göttingen, Jakub Garbac und Leon Federici ausgesetzt. Sie soll nicht voll committed sein, hieß es da. Hast du da irgendwelche Infos dazu und wie wichtig wären die beiden für den weiteren Saisonverlauf beim MBC?
Ist jetzt vielleicht eine etwas harte Aussage, aber ich glaube, dass sie in dem Sinne wichtig sind, als dass sie nicht mehr dabei sein sollten, aus meiner Sicht. Offiziell sagt ja niemand etwas, aber man muss es ein bisschen unterscheiden. Also bei Friederici ist es offensichtlich so, dass er sehr unzufrieden ist mit seiner Spielzeit, was man auch verstehen kann. Also er hat sich viel mehr ausgemalt und war im Sommer auch tatsächlich sehr gut. Ich kann mich an das erste Spiel erinnern, wo er, glaube ich, 7 von 7 Dreiern versenkt hat und im letzten Testspiel dann auch noch so eine ähnliche Leistung gezeigt hat. Da hat jeder schon gedacht, wow, der kommt aus Bremerhaven, aus der Pro A und der reißt hier richtig was ein. Und da war auch der MBC sehr überzeugt, aber irgendwie hat er dann keine Spielzeit gesehen in der Saison, deswegen unzufrieden. Und was ich weiß, hat er auch schon vor einiger Zeit deshalb um eine Vertragsauflösung gebeten. Einfach um irgendwo anders vielleicht auch wieder in der Pro A diesen Schritt zurückzumachen oder bei einem anderen Bundesligisten, um dann mehr Spielzeit einfach zu sehen. Obwohl der MBC sehr zufrieden mit ihm war. Also da muss man sagen, da gab es jetzt keine Probleme, was die Trainingseinstellung angeht oder dergleichen. Also nicht, dass da dieses Label haftet ja dann immer sehr schnell irgendwie auf dem Spieler. Also das war da, glaube ich, kein Problem. Da ging es dann jetzt am Ende eher darum, dass er halt gesagt hat, er will weg, und mit so jemandem dann noch zu arbeiten, ist irgendwie auch schwierig, wenn das auch kein Geheimnis ist, wenn das vielleicht auch in der Mannschaft irgendwie dann einfach ein Fakt ist und bekannt ist, dass der eigentlich nicht mehr so richtig hier sein will, weil er nicht spielt. Obwohl er einen 2-Jahres-Vertrag hat, also da war der MBC dann, glaube ich, auch ein bisschen pikiert, dass er so früh auch in der Saison, also nach gerade mal einem Drittel der Saison, gesagt hat, okay, ich habe hier nicht genug Spielzeit, ich will weg. Hätte man sich auch durchkämpfen können, glaube ich, aus MBC-Sicht. Jakub Garbage ist ein bisschen eine andere Geschichte. Da hat Martin Geißler im Gespräch mit mir zwar nicht den Namen genannt, aber es war doch relativ offensichtlich, dass er Jakub Garbage meinte, mit dem Hintergrundwissen, weil er da gesagt hat, okay, es gibt einige Spieler, die sich schon mit der nächsten Saison beschäftigen und die sich schon damit beschäftigen, mit welchen oder für welches Team sie nächstes Jahr spielen, was dann vielleicht in der Euro League oder im Euro Cup oder auf jeden Fall international spielt. Und das ist natürlich eine Einstellung. Insgeheim haben die natürlich fast alle MBC-Profis, würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen, außer vielleicht der Tschücke Rusch, der wirklich Identifikationsfigur ist. Aber das ist ja auch so ein bisschen das Problem des MBC, dass es eigentlich in den letzten Jahren immer nur ein Schaufenster ist für Leute, die sich halt in dieses Schaufenster stellen wollen und dann schnellstmöglich wieder weg wollen, mehr Geld verdienen wollen, höher klassisch spielen wollen, beziehungsweise international spielen wollen. Und das hat Jakub Garbage anscheinend relativ offen kommuniziert, beziehungsweise hat man ihm offensichtlich angemerkt. Und dann ist es ein bisschen eskaliert. Ne? Dann ist es jetzt dazu gekommen, dass Jovovic gesagt hat, okay, ich sortiere dich aus und trainiert jetzt auch, hat jetzt zumindest nicht mehr trainiert in der letzten Woche, soweit ich weiß, mit der Mannschaft. Stand jetzt nicht im Kader und da wird auf jeden Fall dran gearbeitet, dass es dann wirklich möglichst raschen Abgang geben sollte. Und was ich gehört habe, gibt es auch Interesse aus Polen, von seinem Ex-Club, wo er im Sommer hergekommen ist nach Weißenfels, und das könnte jetzt relativ schnell gehen, glaube ich.
Okay, also aktuell Trainingsgruppe 2, so hieß das früher, glaube ich, im Fußball mal bei Hoffenheim.
Ja, genau.
Letzte Frage vielleicht noch, was fehlt dem MBC derzeit, um die Spiele zu gewinnen? Was fehlt dem MBC, um erfolgreich zu sein, um diese Niederlageserie jetzt zu durchbrechen?
Ich glaube, generell fehlt dem MBC das, was ihm schon in den letzten Jahren gefehlt hat, ein bisschen Defense, ein bisschen Härte. Ich glaube, das kostet Muschidi da durchaus auch ein bisschen, zumindest Energie auch defensiv bringen kann. Und vielleicht nur so ein Spieler, der wirklich sich über Defense definiert. Also ich erinnere mich da immer wieder an Turmel Darden, der zwei Jahre im Weißenfeld war und der halt so jemand war, der die ganze Mannschaft, jeden Spieler mitgerissen hat und der das wirklich zu seiner Nummer 1 Priorität gemacht hat. So jemanden gibt es aktuell nicht im Team. Aber ich glaube, es fehlt vielleicht auch aktuell einfach nur ein bisschen Glück wieder. Das hat man ja in Göttingen gesehen, das war eine gute Leistung, das war wirklich wieder schönes Teamspiel und das war auch das, was ich vorhin meinte. Ich glaube, dass es jetzt mannschaftlich wieder stimmt. Also, dass das jetzt eine Gruppe von Spielern ist, die sich wirklich committen für den Verein und sagen, okay, wir wollen hier bis zum Saisonende wirklich noch was Gutes schaffen. Im Sommer, ich kann mich erinnern, wir haben auch gesprochen, haben wir gesagt, vielleicht sind sogar die Playoffs drin. Wenn alles richtig gut läuft, aber zumindest irgendwie eine sichere Saison. Und ich glaube, diese sichere Saison, die ist auch noch möglich, weil die Mannschaft jetzt, das ist mein Gefühl, eben wieder zusammenkommt. Und ich glaube, das könnte entscheidend sein und gegen Frankfurt am Wochenende. Ich lehne mich mal auf den Fenster, sage ich, der wird eine Saison wie.
Wir werden ganz genau darauf achten. Daniel, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, am Sonntagabend noch mit uns hier über den MBC zu talken und dir da die Insights hast rauslocken lassen.
Hat wieder mal sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch viel Spaß und eine schöne Woche.
Danke, wünsche ich dir auch. Bis dann. Ciao.
Ebenso. Ciao, Daniel.
So, Robert, also der MBC, schwierige Phase, aber mit der Option, durch Zusammenrücken wieder erfolgreich zu werden, wie es Daniel so schön gesagt hat. Fand ich auch interessant, was er da über Kostja Muschidi gesprochen hat. Bin da wirklich sehr gespannt auf den Text, den werde ich mir auf jeden Fall als allererstes durchlesen, wenn dann da das neue Heft rauskommt. Lass uns noch ganz kurz 2, 3 Sätze zu BG Göttingen verlieren. Die haben gewonnen. Knappes Ding, aber am Schluss gewonnen. Aktuell nur mit 4 Ausländern am Start.
Ja, die BG Göttingen, da ist das Zusammenkommen im Team, glaube ich, ein gutes Stichwort. Klar war es ein enges Ding gegen den MBC 91-90. Wirklich auf Messerschneide, das war ein 50-50-Spiel. Wie du sagst, sie haben sich getrennt von James Dickey und Zach Bryant. Zwei Ausländer abgegeben, ganz bewusst. Also ich glaube, da dürfen wir uns noch auf Nachverpflichtungen einstellen. Aber eben auch nur mit vier Ausländern aktuell funktioniert der Basketball von Rule Morse exzellent. Da ist eine ganz klare Rollenverteilung da. Kamar Baldwin ist der Mann für die Crunch Time. Man hat mit Jake Toulson einen Mann, der von außen immer Gefahr ausstrahlt. Philipp Hartwig macht sich richtig, richtig gut unterm Korb. Mathis Möllinghoff, also der perfekte Rollenspieler. Also da greift ein Rädchen ins andere und die Göttinger stehen aktuell auf Tabellenplatz 3. Sechs Siege schon eingefahren. Also ich würde fast sagen, mit die positivste Überraschung der gesamten Saison.
Ja, auf jeden Fall. Und dann noch den Veteran Harper Camp immer mit dabei haben, finde ich auch richtig klasse. Auch so einer ist wichtig, um die Mannschaft da zu stützen, auch wenn er eigentlich schon lange seine Karriere beendet hat. Das ist eine der Geschichten, die ich liebe. Hat er ja seine Karriere eigentlich schon beendet gehabt und war da schon, glaube ich, Trainer bei der Regionalliga. Und dann wurde er gefragt, ob er vielleicht für den Trainingskader nochmal zurückkommen könnte, weil da der ein oder andere gefehlt hatte. Und dann war er so gut, dass er mal wieder reaktiviert wurde.
Er kann es halt immer noch.
Ja, genau. Also Göttingen gewinnt gegen den MBC knapp mit 91 zu 90 und setzt sich damit durch. Also den MBC haben wir ausführlich behandelt. Finde ich auch ganz wichtig, dass man die Teams aus dem unteren Tabellenbereich mal genauer bespricht. Wir wollen ja hier über die Saison auf alle Teams mal intensiver eingehen, mit unseren Experten vor Ort einfach telefonieren. Und das werden wir jetzt gleich auch beim nächsten Spiel machen, Robert. Wir werden gleich Tobias Fenster anrufen. Absoluter Insider des Ulmer Basketballs, denn wir gehen jetzt auf die Partie ein, die wir da gesehen haben zwischen den Eurocup-Teams. Ratiopharm Ulm und die Hamburg Towers, die Ulmer gewinnen zum ersten Mal zu Hause in dieser Saison. Also bis das gesagt wurde beim Spiel, war mir das gar nicht so klar. War dir das, hattest du das so auf der Pfanne?
Überhaupt nicht. N Null. Also, ich war tatsächlich überrascht, dass die Ulmer eigentlich als sehr, sehr heimstarkes Team noch ohne BBL-Heimsieg dastanden. Jetzt 78-74. Ein relativ knappes Ergebnis mit einem Spielverlauf. Ja, viel auf und ab, würde ich mal sagen. Aber ich glaube, wir holen dazu unseren Experten an Bord. Dann können wir nämlich da nochmal gezielter auf das Spiel eingehen.
So machen wir das. Rufen einfach mal. Ah, ich sollte ihn über WhatsApp anrufen. Gerade nochmal eingefallen. Sehr gut. Wenn ich jetzt auch das schaffe aufzulegen. Ja, habe ich geschafft. So. Also Stucky heute mit der Technik am Start. Sehr gut. So, da haben wir ihn doch schon. Und dann rufen wir ihn an. Den Tobias. Wenn wir ihn denn dann erreichen. Aktuell. Jetzt klingelt's. Überragend. Werden wir gleich schauen.
Hallo, grüß dich.
Hallo Tobias, grüß dich. Du bist direkt live in unserem Podcast. Also nicht wundern, du liegst direkt schon auf unserem Mischpult. Wie geht's dir, Tobias?
Sehr gut, danke dir. Wie geht's euch?
Auch alles optimal, alles optimal. Hast du das Spiel heute höchstwahrscheinlich wie immer gesehen von den Ulmern? 78-74, erstes Heimspiel, das die Ulmer gewonnen haben. Keine Fans in der Halle und trotzdem gewonnen. Das erste Mal hat mich so ein bisschen überrascht und Robert auch, dass es das erste Heimspiel war, das sie gewonnen hatten. Hattest du das so auf dem Schirm?
Ja, tatsächlich. Im Eurocup gab es ja schon Erfolge, aber in der Bundesliga der erste. Man muss fairerweise dazu sagen, dass es auch nur drei von den ersten neun jetzt, glaube ich, waren, die zu Hause stattgefunden haben. Aber da gab es schon die Wahrnehmung, dass das noch nicht.
Ja, also, das war ein guter Sieg. Wie hast du das Spiel allgemein gesehen zwischen den Ulmern und den Hamburgern?
Ja, ich glaube, es war so ein bisschen ein Spiegelbild der bisherigen Ulmer Saison. Es gab einige Tiefen, vor allem zu Beginn, als in der Verteidigung nicht geklappt hat. Da haben dann aber auch ganz gewöhnen, als sie sich dann danach zusammengesessen haben oder ja, den Zugriff aufs Spiel gefunden haben, so würde ich sagen. Von daher, ja, ein Spiegelbild, aber auch eins, das zeigt, dass es, glaube ich, mit den Ulmern insgesamt aufwärts geht. Bei den Hamburgern hat mich schon ein bisschen überrascht, dass sie bis auf den großen Push dann am Ende so gar nicht einen Weg gefunden haben. Gerade mit Petro Kajic hätte ich gedacht, dass sie da doch irgendwie noch mehr Wege und Möglichkeiten finden und ein bisschen mehr noch zu Runs ansetzen, aber das hat ja tatsächlich nur ganz zum Schluss geklappt. Das hat mich so ein bisschen überrascht, dass das so lange gedauert hat.
Mhm. Lass uns über die Ulmer sprechen. Tommy Klipheiß hat nach dem Spiel gesagt, sie würden jetzt erst so richtig als Mannschaft eigentlich zusammenfinden, weil eben viele Spieler da wären, die die Liga noch nicht besonders gut kennen, beziehungsweise die Liga davor nicht gekannt haben, bevor sie zu den Ulmern gewechselt sind. Gehst du da mit oder würdest du die Gründe anderswo suchen, dass die Saison bisher jetzt noch nicht optimal läuft für die Ulmer?
Ja, das ist mit Sicherheit was dran. Gerade die sehr dominanten Spieler wie Felicio oder wie Tim Akrikristen kannten das natürlich nicht los und wir haben genauso hätte gedacht, dass mit dem deutschen Kern, der ja doch schon teilweise sehr, sehr lange in der Liga spielt, ein bisschen mehr an Erfahrung schon da ist. Aber ja, sieht tatsächlich so aus, dass sie ein bisschen länger gebraucht haben, um reinzukommen. Das hat dann sicher auch der Weg getan, dass Philipp sich verletzt hat, untersetzt werden musste, aber ja, insgesamt habe ich so nach wie vor nicht den Eindruck, dass sie sich richtig stabilisiert haben, aber die Formkurve zeigt auf jeden Fall in die Richtung.
Mhm. Jetzt hatten die Ulmer ja Justin Simon zu Saisonbeginn in Anführungsstrichen nachverpflichtet, weil Karim Jallo ausgefallen ist. Dann kam Karim Jallo zurück und Justin Simon ist zum Konkurrenten nach Ludwigsburg gewechselt. Bisher hat aber jetzt Karim Jallo, finde ich, noch nicht die Saison gespielt, die man nach der letzten in Braunschweig von ihm erwarten konnte. Wie hast du den Move wahrgenommen? Ich fand, das ist aktuell ein Downgrade. Der war ein wichtiger Teil der Ulmer Mannschaft und wurde dann da so ein bisschen rausgerissen und ist jetzt eben ein wichtiger Teil und sehr guter Spieler von den Ludwigsburgern, auch in der Champions League, bringt er da immer wieder richtig gute Matches. Einer der wichtigsten Spieler beim Derby-Konkurrenten quasi. Wie siehst du die Thematik bei den Ulmern?
Ich glaube, es waren dann einfach ein bisschen zu viel defensiv orientierte Spieler. Insgesamt ist es aus meiner Sicht so, dass die Ulmer doch versucht haben, das eher defensiv orientiert aufzustellen, was in den letzten Jahren oftmals ein bisschen schwierig war, da die Defensive richtig auf Vordermann zu bekommen. Das haben sie aus meiner Sicht dieses Jahr ein bisschen anders gemacht. Wenn man da das in Vereinen noch drin lässt, dann wird es, glaube ich, ein bisschen sehr viel Defensive und wäre vielleicht auch ein bisschen eng geworden mit den vielen Spielern. Gerade am Anfang hat Philipp Hassen hoffentlich viel Spielzeit gesehen. Wenn Karim Jallo da noch dazugekommen wäre, zusätzlich zu Justin Simon, wäre es, glaube ich, wirklich schwierig gewesen, den jungen Spielern die Spielzeit zu geben, gerade den jungen deutschen Spielern. Und das haben die unabhängig ja so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben. So konnte ich den Mut durchaus nachvollziehen. Sicher ist Simon ein überragender Defensivspieler. Aber ich glaube, das Potenzial hat Karim Jallo durchaus auch, das überdurchschnittliche Niveau zu machen. Was man bei Justin Simon, finde ich, schon auch ein gutes Spiel. Der passt da prima rein in so eine, ja, ich sag mal, ein bisschen chaosorientierte Offense, wo man nicht unbedingt den rausgespielten Wurf sucht, sondern eher über Hassel, über Energie versucht, die Punkte zu machen. Da kann er mit Sicherheit auch offensiv einiges beitragen. Ob das in dem etwas strukturierteren Römer-System offensiv auch funktioniert hätte, dann hätte ich etwas Zweifel.
Mhm. Trotzdem haben ja die Ulmer auch nachverpflichtet. Sindarius Thornwell ist jetzt da seit 2 Spielen, ist mit vielen Lorbeeren, Vorschusslorbeeren gekommen. Letzter Verein, Orlando Magic, das klingt natürlich immer ziemlich krass und ziemlich groß. Bekommt auch viel Einsatzzeit, fast 27 Minuten mit 6,5 Punkten im Schnitt. Aber ich glaube bisher noch nicht genau das, was die Ulmer sich davon erhofft haben, oder?
Ich bin ehrlich gesagt auch gar nicht so sicher. Mit Jesse Phillips hat man ja auch einen ausgewiesenen Defensivspezialisten verloren. Laut mehrfach getätigter Aussage von Thorsten Weiler hat er wohl besten Verteidiger in der Mannschaft verloren. Und da passt Formel aus meiner Sicht sehr gut rein. Also gerade defensiv macht er das aus meiner Sicht herausragend, kann 1-4 eigentlich komplett verteidigen, wird auch oft auf den besten Offensivspieler des Gegners angesetzt. Da ist tatsächlich so ein bisschen ähnlich wie Justin Simon, aber halt nach der Verletzung von Jesse Phillips. Offensiv ist das tatsächlich noch ein bisschen schwierig, aber ich habe tatsächlich den Eindruck, dass man auch nicht unbedingt dafür verpflichtet hat, um 15 Punkte zu machen. sondern eher, dass er eben ja offensiv auch durchaus mitspielt. Vielleicht auch eine Liga niedriger jetzt die Möglichkeit hat, da den einen oder anderen Akzent zu setzen, aber vor allem die Defensive zu stabilisieren. Und das passt aus meiner Sicht schon.
Robert, heute haben wir häufiger die Kombination zwischen Cristiano Felicio und Philipp Herkenhoff zusammen auf dem Feld gesehen. Fand ich eine coole Kombination, weil die, ich hätte nicht gedacht, dass das irgendwie gut zusammenpasst, aber die hat sehr, sehr überzeugt aus meiner Sicht, weil du eben Shooting hast durch Herkenhoff, der immer wieder an der Dreierlinie gesucht wurde, und mit Felicio natürlich den reboundstarken Mann unter dem Korb und beide aber sehr viel Größe mitbringen. Das fand ich eine ganz coole Kombination, die wir da gesehen haben, oder?
Ja, es ergänzt sich, glaube ich, schon ganz gut, eben aufgrund der angesprochenen Tatsache, dass Philipp Herkenhoff trotz seiner Größe ein sehr, sehr guter Distanzschütze ist und Cristiano Felicio doch eher der klassischere Brett-Center, der auch mit 16 Rebounds einen sehr, sehr guten Job gemacht hat am Brett. Das Rebound-Verhältnis ganz nebenher 51 zu 28 zugunsten der Ulmer, Felicio allein mit 16 Rebounds. Daher glaube ich, ist das schon auch eine taktische Option, für Jakalakovic eben mit zwei relativ großen Big Men zu spielen, weil eben Philipp Herkenhoff in der Lage ist, mit seiner Länge und seinem Wurf auch das Feld weit zu machen. Also ich glaube, das ist eine Möglichkeit, die wir auch in Zukunft häufiger auf dem Feld sehen werden.
Ja, und wenn wir schon bei Philipp Herkenhoff und Karim Jallo sind, die waren ja, also aus meiner Sicht zumindest, beide relativ überraschende Verpflichtungen, als die Ulmer die verkündet haben, habe ich gedacht, wow, Alter, okay. Sehr gut. Wie findest du bisher die Saison von den beiden, die sich ja extrem umstellen mussten von ihren Rollen, die sie in Braunschweig hatten und in Vechta, die sie jetzt in Ulm haben? Also Daniel, also Tobias, sorry.
Alles gut. Ja, ich war tatsächlich auch überrascht, das hat noch jetzt nicht ganz so, da er passt für mich tatsächlich ganz gut in das Ulmer Programm, jemand, der sich weiterentwickeln will, vielleicht den nächsten Schritt machen will. Noch nicht die ganz großen Vereine gesehen hat. Karim Jallo mit seiner Historie, ja, hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht. Er hatte ja das Pech, sich in der Frühsaison zu verletzen oder im Sommer zu verletzen. Das hat nicht ganz so reingekommen. Aber insgesamt, glaube ich, ja, kämpfen beide noch damit, ihre Rolle zu finden, nachdem, was sie eben, wie du gesagt hast, die kleineren Vereine schon mehr an Verantwortung bekommen haben, jetzt ein Stück weit weniger. Jallo ist ja auch durch die Verletzung ein bisschen außer Tritt geraten und kommt jetzt eher noch mit rein. Philipp Herkenhoff hatte am Anfang ja durchaus auch Spiele, wo er mal nur ein paar wenige Minuten gesehen hat, aber es sind jetzt irgendwas so 15, 17 Minuten, das passt schon ganz gut. Gibt den Römern vor allem natürlich von der Dreipunktlinie jetzt eine Gefahr, die sie ansonsten diese Saison ja überhaupt nicht austragen. Also von daher hilft das auch ganz gut. Ich habe nur auch immer wieder den Eindruck, wenn man so schaut, wie Kozlakovic manchmal reagiert, wenn die beiden was in der Defensive tun, dass da hier und da noch nicht ganz die Zuordnung so passt, dass die Aktionen, die Rotationen noch nicht so hundertprozentig passen. Da glaube ich, ist noch ja Luft nach oben, aber auch da gilt für die ganze Ulmer Mannschaft, dass ich den Eindruck habe, dass die beiden auf einer aufsteigenden Kurve sind.
Die Ulmer jetzt mit 6 Siegen, 4 Niederlagen, sind drin in diesem ganz, ganz breiten Mittelfeld, das quasi von Platz 3 bis Platz 17 fast geht. Robert, was glaubst du, wo landen die Ulmer vom Potenzial her aus deiner Sicht?
Ja, vom Potenzial her sind sie eine klare Playoff-Mannschaft. Wir sind auch ein bisschen beim Titel unserer Folge. Das Mittelfeld ist so eng momentan, da ist es schwer zu prognostizieren. Da ist von Platz 3 bis Platz 8 letztlich alles drin. Es gilt für die Ulmer, sich jetzt einfach zu stabilisieren, Konstanz in die Leistungen zu bekommen und dann sich natürlich eine möglichst gute Ausgangslage für die Playoffs zu verschaffen.
Ja, Konstanz vor allem natürlich auch in den Heimspielen, ganz wichtig. Und dann nochmal die Frage an Tobias, warum hat es denn Heim bisher für die Ulmer nicht gereicht? Hast du irgendeine Erklärung dafür, dass jetzt der erste Heimsieg in der BBL gekommen ist erst?
Naja gut, man muss ein bisschen auf die Gegner gucken. Sie hatten, glaube ich, am frühen Saison Bamberg, die da ja ganz, ganz heiß gestartet sind. Das war sicher ein kleines bisschen unglücklich. Das hat man definitiv auch nicht so gut ausgesehen. Dann gab es das Spiel gegen Berlin, wo sie aus meiner Sicht sehr, sehr gut mitgespielt haben, aber Berlin dann halt einfach einen zu gut war. Und dann gab es noch eine sehr, sehr enttäuschende Vorstellung gegen Frankfurt, die zu dem Zeitpunkt noch kein Spiel gewonnen hatten. Das war, ja, sich von der Seite vielleicht ein kleines bisschen auch die Frankfurter unterschätzt. Aber da muss man, glaube ich, ein bisschen in die Gegner auch reinschauen, um das zu beurteilen. Vorteilen und einfach darin, dass auch die Mannschaft sehr, sehr jung, sehr unerfahren teilweise ist. Die erfahrenen Spieler vielleicht auch gar nicht immer ihre besten Leistungen haben.
Mhm. Jetzt war ja Tommy Klippers wieder einer der besten Spieler, hatte auch seine Probleme, in die Saison reinzukommen, vor allem von der Dreierlinie. Jetzt hat er richtig überzeugt im Spiel gegen die Hamburg Towers und hat dann da auch die Ulmer zum Erfolg geführt. Letzte Frage, Tobias. Auch die Ulmer sind ja auch im Eurocup unterwegs. Wie hast du sie bisher im Eurocup erlebt und was traust du ihnen dazu? Die Playoff-Teilnahme müsste eigentlich drin sein, weil sich ja die ersten 8 von 10 aus der Gruppe qualifizieren.
Ja, eigentlich genauso wie in der Bundesliga. Sehr, 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 sehr schwankend. Jetzt gerade zuletzt gab es ja einen wirklich sehr überzeugenden Sieg auf Gran Canaria bei der Mannschaft, die bisher, glaube ich, nur einen vorher verloren hatte und wirklich sehr gut aussah. Sind sie mit 15 geschlagen, weil auf einmal der Dreier gefallen ist. Auf der anderen Seite gab es aber dann auch wieder eine enttäuschende Niederlage gegen Patras. Also ja, auch da sehr, sehr schwankend, aber wie du schon sagst, 8 von 10, das sollte machbar sein. Dann geht es eine Runde weiter und damit ist es, denke ich, so das Ziel auch für den internationalen Wettbewerb.
Sagt der Ulmer Insider Tobias Fenster. Herzlichen Dank, Tobias, für deine Zeit am Sonntagabend bei uns hier im Podcast zu sein, für deine Expertise.
Vielen Dank, dass ich dabei sein konnte.
Hoffentlich bis bald, wenn es in Ulm irgendwelche Fragen gibt. Ich klingel wieder durch.
Sehr gerne.
Super, vielen Dank. Bis dann, ciao.
Bis dann, ciao.
Ja, wunderbar. Also, eine schwankende Leistung bei den Ulmern aktuell in der Saison, aber jetzt auf Platz 4 mit diesem Sieg, Robert.
Ja, ein breit gefächertes Mittelfeld. Es ist einfach Wahnsinn, diese Tabelle, wenn wir sie im Blick haben. Die Ulmer jetzt mit 6:4 auf Platz 4, das ist richtig. Jetzt kommt aber das Aber.
Im 7er Vergleich, ne?
Dahinter steht Alba mit 6:4 Crailsheim, mit 6:4 Chemnitz, mit 6:4 Ludwigsburg, mit 6:4 Hamburg, mit 6:4 und Bayreuth mit 5:4, die dann auch demnächst auf 6:4 stellen können. Von daher ist jetzt dieser vierte Platz nur bedingt aussagekräftig, weil es einfach so eng ist.
Ja. War ein gutes Spiel auf jeden Fall der beiden Eurocup-Teams aus der BBL. Am Schluss gewinnen es die Ulmer mit 78:74. Hat Spaß gemacht zuzuschauen. Und vor allem hat es mich, wie gesagt, für Tommy Klippers mega gefreut, dass der auch von draußen wieder reingefunden hat. Hat seine Mannschaft eigentlich überhaupt erst in dieses Spiel reingebracht. 6 von 9 von der Dreierlinie von ihm. 19 Punkte insgesamt und damit hauptverantwortlich mit für diesen Sieg der Ulmer gegen die Hamburg Towers. Wunderbar. Robert, dann machen wir hier auch zu, oder? Hast du noch irgendwelche Fragen, die wir besprechen, klären müssen zu dem Spiel?
Nee, ich glaube, es ist Zeit für den Two-Minute-Drill. Wir haben ja noch diverse andere Spiele auf der Agenda an diesem Spieltag. Auch knappe Dinger dabei, viele Heimsiege. Ein knapper Auswärtssieg. Aber ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal durch die Spiele durch und starten mit dem Eröffnungsspiel des Spieltags vom Freitagabend, Stacki, Bonn gegen Heidelberg.
Ja, ungefährdetes Ding für die Telekom Baskets Bonn. 87:70 gewinnen die Baskets Bonn dieses Spiel, sind damit weiterhin auf Platz 2 in der Tabelle. 8 Siege, nur 2 Niederlagen. Also die sind richtig gut am Start. Und das Ding, ja, haben sich schon relativ früh in die richtige Bahn geleitet. Schon das erste Viertel höher gewonnen mit 5 Punkten Unterschied, aber zumindest mal diesen Vorsprung da erarbeitet, in der Halbzeit insgesamt mit 8 Punkten geführt und das dann einfach sukzessive weiter ausgebaut und entsprechend dann auch verdient gegen die Heidelberger gewonnen. Die haben mir so ein bisschen leid getan, denn die mussten am Montag ja noch gegen die Bayern spielen, haben da lange gefightet, im letzten Viertel dann abreißen müssen und haben dann am Freitag direkt schon gegen die Bonner gespielt. Also hohe Belastung für einen kleinen Heidelberger Kader. Das hat man dann natürlich auch hinten raus dann schon auch gemerkt bei den Heidelbergern. Die verlieren zum 6. Mal in Folge und dürfte so langsam die Anfangseuphorie auch in Heidelberg verflogen sein. Trotzdem sind die natürlich immer noch auf einem richtig guten Weg. Gilt da nur eben mal diesen Streak da zu durchbrechen. Bonn gewinnt verdientermaßen gegen Heidelberg mit 87:70. Und jetzt du mit Bayreuth gegen Frankfurt, Robert.
Ja, die Bayreuther holen sich den nächsten Sieg. Sie haben ihre Identität gefunden, haben wir in der letzten Woche gesagt. Es bleibt dabei 85-72 gegen die Fraport Skyliners, wobei das Ergebnis mit plus 13 etwas über den Spielverlauf hinwegtäuscht. Es war in der ersten Halbzeit ein sehr offensiv geprägtes Spiel mit besseren Karten für die Frankfurter, die auch 47-43 geführt hatten zur Halbzeit. Diese Führung sogar ausbauen konnten, zu Ende des dritten Viertels auf 6 Punkte wegzogen, aber im Schlussabschnitt völlig abreißen lassen mussten, das mit 26-7 an die Bayreuther abgeben mussten, wodurch sich Mehdi den nächsten Sieg holen konnte. Überragender Mann bei Mehdi Bayreuth, die immer noch auf ihre 3 Starter, Jösa, Seifert und Cam Wells, verzichten mussten, war Basti Doret, der 36 Minuten abgerissen hat, 21 Punkte, 8 Assists, 0 Turnover, bemerkenswert. Und Kai Brunke, der 10 seiner 13 Punkte im letzten Viertel erzielt hat. Somit ein verdienter Sieg unterm Strich aufgrund des klaren letzten Viertels für Mehdi Bayreuth.
Chemnitz gegen Gießen. Die Niners schnappen sich den nächsten Sieg mit 82-75. Wird es dann sogar noch ein bisschen knapper, als es die erste Halbzeit dargelegt hat. Denn da waren die Chemnitzer zur Halbzeit schon plus 15 vorne, haben also einen richtig guten Start ins Spiel erwischt. Die Gießener eigentlich nur im dritten Viertel richtig gut, haben damit 25-16 gewonnen, haben sich da also nochmal richtig rangearbeitet. Aber dann haben sich die Niners da wieder gefunden. Trent Lockett, neuer Spieler bei den Niners, unter der Woche erst verpflichtet, hat schon fast 20 Minuten gespielt, wurde nachverpflichtet, 13 Punkte aufgelegt, Plus-Minus-Wert von plus 6, also hat ein richtig gutes Spiel abgeliefert und war damit auch entscheidend beteiligt am Chemnitzer Sieg gegen die Jobstairs Gießen 46ers, bei denen Topscorer übrigens TJ Williams war mit 17 Punkten, dicht gefolgt von Ryan Blake mit 16 Punkten. Also die Chemnitzer gewinnen verdientermaßen, vor allem wegen der starken ersten Halbzeit, obwohl sie mit 22 Turnovern am Start waren, verdient mit 82-75.
Hakro Merlins gegen MHP Riesen Ludwigsburg. Ein, Stucky, wie nennen wir es? Komisches Basketballspiel.
Sehr komisch, ja.
Die Hakro Merlins gewinnen 72-61. Ludwigsburg offensiv indisponiert. Vor allem aus der Distanz. Ich habe selten ein Spiel gesehen, wo eine Mannschaft so sehnsüchtig auf den ersten Treffer aus der Distanz gewartet hat, wie die Ludwigsburger an diesem Samstagnachmittag gegen die Hakro Merlins. Ich glaube, der 21. Versuch war es dann, der drin war. Bei den MHP Riesen 0 von 20 sind sie gestartet von draußen. Letztlich von den 12 eingesetzten Spielern von John Patrick, 11 Spieler mit einem Versuch von außen, mindestens einem Versuch. Nur Johannes Patrick, der Sohn des Trainers, hat 4 von 7 eingenetzt. Alle anderen zusammen 0 von 24. Und das reicht dann eben nicht, um in Crailsheim bestehen zu können. Die Merlins mit einer soliden Leistung offensiv, 72 Punkte, deutlich unter ihrem Saisonschnitt, aber eben angeführt von einem TJ Shorts mal wieder, der 22 Punkte und 5 Assists auflegt, dazu 7 Rebounds sich greift und in einem guten Duo mit Jaron Lewis, der auch 15 und 11 aufgelegt hat, sich einen Sieg holt im Derby gegen die Riesen. Unterm Strich verdient, weil wenn du so schwach von außen triffst, kannst du auswärts letztlich nichts gewinnen. 72-61 für die Hakro Merlins gegen die MHP Riesen Ludwigsburg.
Und dann gibt es noch ein ganz spannendes Spiel zum Schluss. S. Oliver Würzburg gegen die Basketball-Löwen Braunschweig. Boah, was für ein Spiel. Also komplett Wahnsinn eigentlich. Ich muss zugeben, ich habe irgendwann weggeschaltet, weil ich dachte, das Ding ist durch und ich gucke mir lieber das Spiel zwischen Ulm und Hamburg an. Da stand es 72-56 plus 16 für Braunschweig. Und da dachte ich schon, okay, das Ding ist auf jeden Fall geritzt und irgendwann gucke ich dann wieder zurück und ich habe meinen Augen fast nicht getraut, denn im letzten Viertel, da drehen die Würzburger richtig auf, machen 30 Punkte, kommen sogar bis auf Gleichstand heran. Die Braunschweiger dann mit dem Game-Winner auf der Hand, Airball, die Würzburger verpassen es, auszuboxen, Offensiv-Rebound Und dann das Foul von den Würzburgern, ein Freiwurf gemacht, den zweiten schlauerweise daneben geworfen. Und so gewinnen dann die Braunschweiger ein Spiel, das sie sowieso schon viel, viel länger hätten gewinnen müssen, entschieden haben müssen. Dann doch noch ganz knapp mit 87 zu 86, also nur ein einziger Punkt Unterschied. Die Würzburger bleiben damit bei 3 Siegen stehen. Die Braunschweiger holen sich den 3. Saisonsieg und machen dadurch das breite Mittelfeld nochmal ein ganzes Stück breiter da in diesem Matchup. Also Schluss Würzburg-Braunschweig 86-87. So, Robert, das war das letzte Spiel, was wir hier im Two-Minute-Drill hatten, was wir hier behandelt haben. Und jetzt erzähl mal, wen hast du in die Starting Five des Spieltages gevotet und warum?
Ja, heute habe ich versucht, mich mal wieder richtig an die Positionen zu halten. Gehe auf der Point Guard-Position mit einem Geburtstagskind vom Sonntag, mit Nick Weiler-Bepp vom FC Bayern Basketball. Dem liegt es scheinbar, in der Mercedes-Benz Arena in Berlin zu spielen. Auch im Topspiel wieder mit 18 Punkten, 7 von 8 aus dem Feld, dazu 4 Rebounds, 3 Assists, 2 Steals und, was nicht im Scouting-Bogen auftaucht, extrem guter Verteidigung, Plus-Minus-Wert plus 11. Also ein Schlüsselspieler im Backcourt der Bayern für den Sieg in Berlin. Nick Weiler-Bepp, mein Point Guard der Woche. Auf der Shooting Guard-Position gehe ich mit Skylar Bolin, der im System von Thomas Isserloh bei den Telekom Baskets Bonn richtig aufblüht. 24 Zähler erzielt gegen Heidelberg, 5 von 6 von draußen. Ganz effektiver Schütze, Plus-Minus-Wert auch hier beeindruckend mit plus 21. Verdient in jedem Fall eine Nominierung. Small Forwards. Ich habe ihn vorher schon angesprochen bei meiner Zusammenfassung zum Spiel von Mehdi Bayreuth. Kai Brunke, 13 Punkte, aber eben 10 im letzten Viertel, in dem die Bayreuther das Spiel gezogen haben. Ein Plus-Minus-Wert von plus 20 in nur 16 Minuten Einsatzzeit. Er war im Schlussviertel der Mann für Mehdi und das ist durchaus bemerkenswert und verdient auch hier die Nominierung in die Starting Five des Spieltags. Auf der Power-Forward-Position gehe ich mit Martin Peterka von den Löwen Braunschweig. Auch er mit 18 Punkten und sehr, sehr guten Quoten aus dem Feld und mit einem ganz wichtigen Sieg seines Teams eben in Würzburg im Kellerduell schaffen es die Löwen eben an den Würzburgern vorbeizuziehen, die Würzburger jetzt auf einen Abstiegsplatz zu verdrängen. Und als Center der Woche Philipp Hartwig, BG Göttingen. Ich glaube, er hatte 3 Alley-Oop-Dunks, also extrem effektiv agiert. 14 Punkte in 19 Minuten Spielzeit, Effektivitätswert von 20. Knapper Sieg gegen den Centenix MBC. Das dürfen wir auch honorieren. Also sehr, sehr starke Leistung von Philipp Hartwig, der in diesem Spiel von der Bank kam, aber da extrem effektiv agiert hat. Also Nick Weiler-Bepp, Skylar Bolin, Kai Brunke, Martin Peterka und Philipp Hartwig in der Starting Five des Spieltags.
Ja, Philipp Hartwig gefällt mir auch richtig gut. Der macht sich richtig gut da in Göttingen. Der passt da super gut ins System rein. Das macht richtig Laune da, ihm zuzuschauen. Damit machen wir diesen Spieltag zu und sagen...
Beep, beep. Ciao.
Beep, beep, ciao.
Andrea. Ciao Tiki. Sagen wir noch nicht, Stucky.
Genau.
Wir machen
Big Nur vom Preview. Spieltag.
Nur vom Spieltag, das ist richtig. Wir haben noch Big Preview. Es gibt seit dieser Woche die Dezember-Ausgabe, die 113. Ausgabe der Big am Kiosk. Stucky, und du hast die Cover-Story geschrieben.
Ja, etwas überraschend auch für mich, als da unser Chefredakteur Martin Fünkele mir das gesagt hat. Der wollte ja eigentlich da eine Story über Fans schreiben. Ist natürlich jetzt gerade relativ ungünstig und deswegen hat er sich entschieden, da die Geschichte über Jacob Patrick zu nehmen. Und das hat mich natürlich extrem gefreut. Sehr, sehr bodenständiger Typ, der wirklich weiß, was er möchte und da auch hin möchte. Also er wirkt sehr geradlinig und trotzdem aber sehr bodenständig. Also das ist kein Anflug von Arroganz oder irgendwas da bei ihm zu sehen. Fand ich sehr gut im Gespräch. Sehr angenehmer Typ. Und ich habe dazu auch noch mit Patrick Femerling telefoniert. Übrigens der letzte Spieler, der vor Tibor Pleiss als Deutscher die Euroleague gewonnen hat. Der ist ja aktuell U20-Nationaltrainer und hat da natürlich auch die Talente im Blick. Und genau deswegen habe ich mit ihm da drüber gesprochen, über Jacob Patrick und überhaupt über den Jugendbasketball in Deutschland. Da sind so ein paar Sachen mit in den Text eingeflossen. Lest euch das sehr gerne mal durch. Auch die Doppelbelastung, die da junge Spieler noch haben, ist ein Thema in dem Text. Macht auf jeden Fall, glaube ich, Laune, das Ding zu lesen. Es hat auf jeden Fall Laune gemacht, es zu schreiben. Das kann ich auf jeden Fall schon mal
sagen.
Das
ist immer die beste Voraussetzung für Laune beim Lesen.
Genau, genau. Also schaut da gerne rein. Gibt auch ganz viele andere super interessante Stories. Ich bin noch gar nicht dazu gekommen, alle zu lesen. Muss ich zu meiner Schande zugeben, aber mir fehlt aktuell da die Zeit. Ich habe sie aber hier liegen und werde auch alle lesen, bis dann die nächste Big dann rauskommt. Im kommenden Jahr gibt es ja die dann. Also gerne das Heft, falls ihr es nicht sowieso schon als Abo habt, dann schnappen und am Kiosk schnappen und euch das Ganze durchlesen. Und apropos Abo, das könnt ihr auch übrigens als Weihnachtsgeschenk verschenken.
Ja, unser Weihnachtsabo,
Stucki. Genau.
Wichtig.
Insgesamt 1200 Seiten Basketball könnt ihr da verschenken, die sehr interessant sind, jeden Monat da aufs Neue kommen. Das Geschenkabo könnt ihr euch da gönnen. Schaut da gerne mal bei uns auf den Instagram- oder Twitter-Kanälen, überall in den sozialen Medien vorbei. Schaut euch das gerne an. Ist super easy. Habe ich übrigens, und jetzt kommt's, Robert, letztes Jahr meinem Dad geschenkt und er war sehr zufrieden. Jeden Monat aufs Neue freute sich sehr, dass die Big kommt. Also jetzt mal ohne Scheiß. Das
großartig.
Ist, ja, ist eine coole Sache, wirklich.
Können wir noch ergänzen beim Weihnachtsabo? Das ist echt super easy. Einfach eine E-Mail schreiben. abo@big-basketball.de. 11 Ausgaben, 40 Euro. Das ist wirklich, glaube ich, machbar für ein ganzes Jahr. Und auch das Weihnachtsabo, wunderbar als Geschenk. Es verlängert sich nicht automatisch. Also man hat dadurch ein Jahr Big geschenkt. Wenn es gefällt, natürlich gerne verlängern. Aber ansonsten, nach einem Jahr ist das Weihnachtsabo schon wieder zu Ende. Von daher wirklich super geeignet. Und noch ein kleines Appetithäppchen hinterher. Für die ersten 50 Neuabonnenten legen wir noch ein T-Shirt drauf. Und zwar ein exklusives Big T-Shirt in der neuen Black and White Edition. Also schnell sein lohnt sich für die ersten 50 Neuabonnenten. Gibt's ein T-Shirt oben drauf.
So viel zu Big Preview und dann haben wir, wie ihr das von uns kennt, natürlich noch die Tissot Overtime. Robert, heute mal auf Hinweis eines Hörers, einer Hörerin.
Ne? Ja, in dem Fall war es ein Hörer. Christopher Meindl hat uns gebeten, Nachverpflichtungen zu analysieren. Er hat es getan. Wir sollten es doch für alle Teams tun. Wen haben die schon geholt oder wer könnte noch jemand holen? Ich glaube, für alle Teams der BBL ist die Tissot Overtime ein bisschen knapp bemessen, aber wir haben uns mal die letzten 3, 4, 5 personellen Veränderungen bei den BBL-Teams rausgesucht und werden da jetzt in der Overtime noch 1, 2 Sätze dazu verlieren.
Ja, dann starten wir doch direkt rein in diese Overtime. Bayern holt Casey Rivers. Du hast es schon ein bisschen länger gewusst.
Ja, man hat so gehört, hat so gehört, dass da was im Busch ist bei den Bayern, weil eben Topscorer Darren Hilliard mit einer Knieverletzung, die jetzt nicht genauer bekannt ist, vermutlich länger ausfällt. In der ersten Pressemitteilung hieß es, nach einem Monat kommt es zu einer neuen Untersuchung und dann wird man weitersehen. Ich befürchte, das wird ein bisschen länger dauern als einem Monat. Somit hat man jetzt Casey Rivers geholt, letzte Saison bei Zenit St. Petersburg gespielt, in dieser Saison ohne Club. Er ist ein Routinier, er ist ein Scorer. Ich glaube, er passt ganz gut rein. Also es ist natürlich ein Spieler, der jetzt verfügbar war. Da ist immer noch die Frage, wie ist er in Shape? Er hat sich offenbar ganz gut fit gehalten, die ersten Monate der Saison auch ohne Verein. Und soll jetzt am Montag, sprich an unserem Veröffentlichungstag, ins Mannschaftstraining einsteigen. Und ich denke, er wird die Euroleague-Reise, Doppelspieltag auswärts, zumindest mit antreten. Ob er dann gleich nennenswert Minuten geben kann oder geben darf, soll, muss, das werden wir dann sehen.
Kennt ja auch die Bayern, hat ja schon mal dort gespielt, ich glaube für 15 Spiele, wenn ich es richtig weiß.
Ja, richtig, unter Svetislav Pesic gab es eine ganz nette Geschichte, da hat scheinbar nicht viel Geld gefehlt, um ihn länger zu binden, aber daran ist es dann tatsächlich gescheitert.
Ja, jetzt ist er wieder zurück, jetzt ist er wieder bei den Bayern, kennt also die Herangehensweise, kennt die, die Umstände vor Ort in München. Ich glaube, das kann ganz gut passen, wenn dann da einer kommt, der weiß, was auf ihn zukommt. Da kann man ihn vielleicht ein bisschen schneller einbauen. Auch ganz lustig, ich habe vorhin noch bei Magenta hatten sie es, glaube ich, gezeigt gegen Spiel gegen Alba, da hatten sie eine Spielszene gezeigt, da hat Anton Gavel noch mit ihm zusammengespielt. Also eine ganze.
Ich meine, das war 2014, 15, als ja. Casey Rivers in München gespielt hat. Ja. Ja.
Sind wir mal gespannt, wie es in der Saison 21-22 mit Casey Rivers und dem FC Bayern Basketball läuft. Chemnitz holt Trent Lockett. Der hat ja direkt mal eingeschlagen.
Ja, auch ein sehr erfahrener Spieler mittlerweile. BBL erfahren aus Braunschweig. Also da ist man auch, glaube ich, eher auf die Nummer sicher gegangen bei den Niners Chemnitz. Man holt einen Spieler, von dem man genau weiß, was man bekommt. Rodrigo Pastore, glaube ich, ist auch ein Trainertyp, der ein ganz klares Anforderungsprofil hat. Und wenn er sich für Trent Lockett entscheidet, muss der reinpassen. Und er hat es in seinem ersten Spiel, du hast es vorher in der Analyse ja, erklärt, schon angedeutet, was er dem Team geben kann. Auch ganz wichtig, dass er eben jetzt zum Team stößt, weil eben nach dem Abgang von Gerald Robinson und dem Ausfall von Nelson Weidemann die Guard-Position einfach zu dünn besetzt war.
Ja, und direkt mal groß am Sieg beteiligt gegen Gießen, also das schon mal eine ganz coole Geschichte da. Trent Lockett. Oldenburg holt Matt Farrell. Auch das eine interessante Personalie.
Wir haben ihn jetzt noch nicht auf dem Feld erlebt. Ebenfalls ein Guard. Meiner Ansicht nach ein Guard, der jetzt auch eher so ein bisschen für den wilderen Basketball steht. Also da bin ich sehr gespannt, wie das jetzt alles zusammenpasst im Backcourt der Oldenburger mit einem Phil Pressey, mit einem Max Heidecker, mit einem Michael Michalak, mit einem Bennett Hund und jetzt Matt Farrell. Er ist auf jeden Fall ein Spielmacher und da haben die Oldenburger ja im Zuge ihrer Analyse festgestellt, dass sie sich verbessern müssen. Ob Matt Farrell der Schlüsselspieler dazu sein wird oder das Puzzlestück eher, ich glaube, er muss nicht zwingend ein Schlüsselspieler sein, das wird sehr spannend in den nächsten Wochen zu beobachten sein.
Ob er den anderen in den Hintern treten kann, wie es Hermann Schüller genannt hat.
Richtig, genau.
Das werden wir dann mal schauen. Göttingen hat James Dickey und Zach Bryant abgegeben. Die werden auf jeden Fall nachverpflichten, oder?
Ich gehe davon aus. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Göttinger, obwohl es aktuell sehr gut läuft, mit 4 Ausländern die restliche Saison bestreiten werden. Da wird auf jeden Fall was kommen. Ich glaube, sie haben keine Eile, also sie können den Markt beobachten, nach Spielern schauen, die sie wirklich haben wollen, die zu ihnen passen, die ins Teamgefüge passen, eben weil es aktuell so gut läuft. Aber ich glaube, da werden wir auch noch eine Aktivität auf dem Spielermarkt sehen.
Ja, ich finde es immer ganz interessant, ob dann die Spieler, also in eine funktionierende Mannschaft, ob da die Spieler besser reinpassen, weil eben die Mannschaft schon funktioniert, oder ob es vielleicht nicht leichter ist, für die Spieler reinzufinden, wenn die Mannschaft nicht so gut funktioniert, weil du dann halt nicht in so eine bestehende Gruppe irgendwie reinkommst, sondern weil du dann selbst noch was kreieren kannst. Kommt wahrscheinlich auch ganz auf den Spieler an, der da verpflichtet wird. Wichtig für Göttingen wird auf jeden Fall sein, dass sie jemanden holen, der dort reinpasst in dieses Teamgefüge, der dann nicht irgendwelche Ansprüche stellt, die er nicht stellen sollte, dass dann da also nichts aus dem Gleichgewicht gerät. Denn aktuell haben sie ein richtig gutes Gleichgewicht da in ihrer Mannschaft, zeigt ja auch der Tabellenplatz, den wir vorhin schon mal ausführlicher besprochen haben. Am Schluss noch, Gießen hat ja Ende November TJ Williams geholt. Auch der hat ja jetzt überzeugt im Spiel gegen Chemnitz.
Jein.
Also zumindest mal punktetechnisch.
Er hat punktetechnisch überzeugt. Er wirkt auf mich so ein bisschen wie so ein Zockertyp. So erinnert mich ein bisschen an einen Freiplatzspieler. Ich weiß nicht, ob er der Spieler war, den die 46ers wirklich gebraucht haben, der Spielertypus. Wir geben ihm mal Zeit, um das noch zu beweisen. Ich bin noch ein bisschen skeptisch.
Ja, werden wir weiter beobachten. Viele Punkte hat er, wie gesagt, auf jeden Fall gegen Chemnitz schon mal gemacht. Mal gucken, wie das da weitergeht. Die Gießener mussten ja auch ein paar Abgänge schon runterschlucken. Also da dürfen wir gespannt sein, wie es auch für die Gießener dann im weiteren Saisonverlauf laufen wird. So, wir sind am Ende dieser Folge angekommen, Robert.
Ja, wir sind ja quasi eine Podcast-Serie.
Genau.
Eine wöchentlich erscheinende Podcast-Serie. 1 Stunde, 9 Minuten. Ja, ich glaube, wir sind mit unserem Ziel 1 Stunde ganz gut hingekommen. Von daher alles Gute. Steht uns eine Woche an. Basketball fast täglich. Von Dienstag bis zum Wochenende täglich. Euroleague-Doppelspieltag. Die Bayern 2-mal auswärts. Alba Berlin spielt, ich meine, gegen
Real
CSKA. Madrid.
Ja, und gegen CSKA am CSKA. Freitag, glaube ich.
Ja, könnte einfacher sein, Real Madrid und CSKA Moskau. Die Bayern in Piräus und in Belgrad. Eurocup gibt's am Freitag, gibt's wieder BBL.
Viel es Basketball. Wird nicht langweilig.
Es wird, Fazit fast jeder Folge von uns, es wird nicht langweilig werden. Und wir melden uns natürlich nächste Woche wieder.
So sieht's aus. Macht's gut, macht euch eine wunderschöne Basketballwoche, bleibt sportlich. Bis bald. Ciao.